und herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung. Diese Folge entstand im Rahmen der Europäischen Literaturtage, die heuer vom 7. bis 10. November im Klangraum Krems Minoritenkirche stattgefunden haben und unter dem Motto Zerschnittene Welt, Stadt und Land standen.
Irene und ich, Rebecca, haben im Zuge des Festivals einen Workshop für Jugendliche gehalten, einen täglichen Blog verfasst und eine Veranstaltung mit den Autorinnen Lorena Simmel und Alina Herbing moderiert.
Die beiden Gespräche zum gemeinsamen Thema Landleben, eine Idylle, könnt ihr hier im Podcast nachhören.
Nach dem Gespräch mit Lorena Simmel, das ihr bereits in der letzten Folge hören konntet, ist heute unser Büchertalk mit Alina Herbing an der Reihe. Viel Spaß! Ich darf dich auch kurz dem Publikum vorstellen. Alina Herbing ist in Lübeck geboren und in Mecklenburg aufgewachsen. Heute lebt sie in Berlin, ebenso wie Lorena Simmel. Sie studierte Germanistik und Geschichte in Greifswald, neuere deutschsprachige Literatur in Berlin sowie literarisches Schreiben in Hildesheim. Für ihren Debütroman »Niemand ist bei den Kälbern« erhielt sie unter anderem den Friedrich-Hölderlin-Förderpreis der Stadt Bad Homburg. Die gleichnamige Verfilmung kam 2022 in die Kinos. Im Februar dieses Jahres erschien ihr zweiter Roman »Tiere, vor denen man Angst haben muss« im Arche Verlag. Er stand auch auf der Hotlist der unabhängigen Verlage 2024.
Ja, um diese Jahreszeit im Herbst wird es für die Ich-Erzählerin Madeleine in Alina Herbings Roman immer besonders ungemütlich. Ihre Familie ist knapp nach der Wende hinter die ehemalige Grenze in den Osten gezogen, wo sich die Mutter ihren Traum vom antikapitalistischen Leben auf dem Land verwirklichen wollte. Aber das vermeintliche Idyll ist ganz schnell ins Gegenteil gekippt. Nicht nur löst sich die Familie zunehmend auf, während Tiere das marode Haus erobern und die Natur beginnt, die Gebäude und damit die Zivilisation zu verschlingen, sondern auch Kälte macht sich breit. Einerseits eine ganz reale Kälte im Haus, das Madeleine und ihre Schwester Ronja nur mühevoll heizen können, zum Beispiel indem sie Kleider in den Ofen werfen oder Mobiliar verheizen, aber auch eine Kälte im übertragenen Sinn, eine emotionale Kälte, insbesondere bei der Mutter, die eine Auffangstation für Tiere betreibt, das mit großer Leidenschaft tut, aber darüber ihre Kinder mehr und mehr verwahrlosen lässt. Du lebst schon lange in der Stadt, 11 Jahre hast du gesagt, allein schon in Berlin, aber schon dein Debütroman ist in einem Dorf in Norddeutschland angesiedelt und auch das neue Buch spielt jetzt in dieser Region. Was fasziniert dich denn an dieser Landschaft?
Das waren bei beiden Büchern ganz unterschiedliche Gründe, glaube ich, warum ich darüber schreiben wollte. Und zuerst war es, glaube ich, dass ich lange ein Gefühl von Scham hatte, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin. Und während meines Studiums dann, als ich literarisches Schreiben studiert habe und angefangen habe, darüber zu schreiben, gemerkt habe, dass das aber auch ein Schatz ist, was ich da erlebt habe, weil es Erfahrungen sind, über die ich schreiben kann, die viele nicht gemacht haben. Und damals habe ich auch gemerkt, wie gerne ich darüber schreibe. Man hat zum einen die Landschaft, mit der man arbeiten kann, dann also Orte, wo ich das Gefühl habe, die bieten einfach sehr viel mehr Möglichkeiten als in der Stadt. Das werde ich ja nochmal ausprobieren, wenn ich über die Stadt schreibe, ob das stimmt. Aber ich mag einfach diesen Moment von Idylle. Das wird mir auch immer gesagt, dass ich diese Idylle so entzaubere. Und das ist auch etwas, was mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat und was halt auf dem Land einfacher geht. Also da kann man eine wunderschöne Landschaft zusammenschneiden mit irgendetwas Schrecklichem, was passiert, was in einer städtischen Landschaft, glaube ich, nicht ganz so einfach ist oder nicht so üblich.
Ja, das Buch heißt Tiere, vor denen man Angst haben muss. An einer Stelle im Buch heißt es, in Deutschland gibt es keine Tiere, vor denen man Angst haben muss. Damit trösten sich die beiden Mädchen, Madeleine und Ronja, die Schwestern, als sie auf sich allein gestellt im Wald sind. Tatsächlich gibt es aber sehr viele furchterregende Tiere in diesem Buch. Es ist gleichsam bevölkert von diesen furchterregenden Tieren. Es gibt bissige Hunde, bockige Ziegen, Fledermäuse, Ratten, um nur ein paar zu nennen. Es gibt noch viel mehr. Und diese Tiere, auch die Pflanzen, auch Flora und Fauna, erscheinen feindlich, unbarmherzig. Die Menschen und der Hof, auf dem die Familie lebt, scheinen gegen diese zersetzende Kraft der Natur keine Chance zu haben oder sie kämpfen sehr stark damit. Was erzählt der Roman über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur?
Sicherlich einiges. Es geht dabei vor allem ja auch in dem Fall darum, dass die Mutter diese eine Position verkörpert. Sie fragt sich, warum haben Menschen eigentlich mehr Rechte auf der Welt zu sein oder mehr Raum einzunehmen als Tiere, und setzt das Ganze dann so radikal um, dass die Tiere halt wirklich viel mehr Raum einnehmen. Also zum Beispiel lässt sie dann mal das Fenster auf, damit die Schwalben auch in dem Haus brüten können, oder verscheucht irgendwie die Ratten gar nicht so sehr. Also es ist ihr, sie hat sich wirklich so diese Einstellung so verinnerlicht, dass sie sagt, ich möchte nicht mehr Raum einnehmen als diese Tiere, oder die Tiere haben halt auch diese Rechte, dort zu leben. Und das ist ein Wert, den sie ihren Kindern auch vermitteln möchte. Und die finden das aber gar nicht so toll wie sie.
Du bist selbst auch Anfang der 90er Jahre, also als Kind, mit deiner Familie von Lübeck nach Mecklenburg gezogen. Was hat dieser Umzug von der Stadt aufs Land denn für dich bedeutet zum damaligen Zeitpunkt?
Da war ich 7, und das war schon ein sehr großer Einschnitt, würde ich mal sagen, in mein Leben, weil es zum einen dieser Umzug von der Stadt aufs Land war und zum anderen auch diese Welt so kurz nach der Wende zu erfahren in dieser Osten. Das war auch noch so der irgendwie so in dieser Grenzregion, also wirklich sehr nah an der Grenze. Und das war schon so eine, sehr stark wie so eine andere Welt zu ziehen. Dann gibt es ja auch einzelne Wörter, die einfach anders sind. Also man hat wirklich auch das Gefühl, das ist eine teilweise andere Sprachaspekte zumindest und ganz andere Erfahrungen, die Menschen dort gemacht haben, als wir, als so Westfamilie. Und da war ich dann schon so reingeworfen und musste mit dieser Welt zurechtkommen und hatte aber gleichzeitig aber ja auch meine Familie, meine Eltern, die mich auch weiterhin natürlich eher auf ihre Art und Weise geprägt haben. Und ich hatte da schon dann einfach oft diese Frage, gehör ich hier her, und wie gehe ich jetzt zum Beispiel auch irgendwie mit Rassismus unter den Kindern um, mit dem ich jetzt in Lübeck, wo wir vorher gewohnt haben, nicht so konfrontiert war. Und das waren irgendwie so verschiedene die Dinge, an denen ich mich dann dort oder mit denen ich da konfrontiert war, die für mich als Kind auch gar nicht so einfach waren, glaube ich jetzt so aus meiner Perspektive heute.
Also diese Vorstellung vom vermeintlich einfachen Leben am Land wird für die Kinder zur Anti-Idylle aus Armut und Verwahrlosung. Du hast schon gesagt, dass die Mutter, die auch hier charakterisiert wird, sozusagen verblendet ist oder du schaust jetzt skeptisch, ich hätte das so gelesen, du kannst gern darauf antworten, hat es mit enttäuschten Erwartungen von antikapitalistischen Leben am Land zu tun und auch mit dieser Perspektive, die die Familie, die ja aus der Stadt kommt und aufs Land zieht, dass dieser Traum enttäuscht und entzaubert wird?
Also die Mutter hatte sicherlich auch mal eine andere Perspektive, bevor sie dorthin gezogen ist. Also der Roman erzählt auch, wie dieser Ortswechsel die Perspektive der Mutter verändert und sie dadurch auch ihr Leben so radikal verändert. Und sie würde jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie eine gescheiterte Idylle wäre, sondern Sie begrüßt dieses Leben eigentlich eher und sagt sich, ja, wir haben ein Plumpsklo, das ist doch super, dann müssen wir kein Trinkwasser in der Toilette runterspülen. Mhm. Dass diese Gedanken kommen halt bei ihr daher, dass sie diesem Wohlstandsleben ein bisschen entfliehen möchte oder einfach eine Alternative dazu haben möchte, weil sie sagt, sie kann das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Und deswegen wird den Kindern auch vermittelt, wenn sie zum Beispiel das zu warm haben oder normal warm haben wollen, dass es Luxus wäre und man das alles nicht unbedingt bräuchte. Und nach diesen Prinzipien lebt diese Mutter dort und findet es also eigentlich nicht schlimm und sogar angemessen und gut, ihren Kindern dieses alternative Leben so auch zu vermitteln.
Sie ist ja zunächst nicht allein, also am Anfang ist ja der Vater auch noch anwesend. Mhm. Die Eltern haben sich bei den Grünen kennengelernt und teilen zunächst einmal viele politische Überzeugungen, aber der Wechsel aufs Land bewirkt dann in beiden eigentlich ganz Unterschiedliches. Wie würdest du denn die Entwicklung des Vaters im Gegensatz zu der Mutter, die du gerade schon geschildert hast, beschreiben? Also was passiert mit ihm?
Mhm. Der taucht ja auch nur am Rande auf, aber der merkt also eher, dass er dieses Leben nicht möchte und vor allem nicht, glaube ich, in dieser Radikalität mitgehen möchte, in der die Mutter das tut. Und das ist so ein Punkt, der dann auch zu dieser Trennung führt. Aber ich glaube, man kriegt auch noch so mit, dass da auch noch eine Affäre eine Rolle spielt. Mhm.
Aber im Gegensatz zum Vater, der eben nur am Rande auftaucht, spielt die Schwester der Ich-Erzählerin eine ganz wichtige Rolle. Und während eben die Eltern sich trennen, ist das eigentlich das stärkste Band in dieser Familie zwischen diesen beiden Schwestern. Wie ist denn die Dynamik zwischen den beiden? Also wie gehen sie damit um? Und sie gehen unterschiedlich damit um, würde ich sagen. Aber wie gehen sie damit um? Wie würdest du das beschreiben, dass ihnen eben die Mutter die Aufmerksamkeit zunehmend entzieht und sie eben den Tieren mehr widmet?
Ja, also da fand ich es ganz interessant, mir anzugucken, wie die Rollenverteilung dann auch in der Familie so passiert oder sich entwickelt und wie dann meistens unterschiedliche Geschwister auch unterschiedlich damit umgehen. Und während Madeleine, also die Ich-Erzählerin, die wir gerade gehört haben, sich schon ab und zu mal beklagt und zum Beispiel halt durchs Haus geht und guckt, was kann ich jetzt hier alles verbrennen, damit ich es endlich warm habe, ist Ronja, die jüngere Schwester, da ein bisschen angepasster und die sagt dann zum Beispiel auch, ja, wir haben halt, sollten nicht so viel heizen, weil es kostet Geld und wir haben irgendwie kein Geld und es ist nicht so gut. Und die zieht sich dann eher sehr warm an und verkriecht sich in ihrem Zimmer, um für die Schule zu lernen. Aber beide, würde ich auch sagen, übernehmen eigentlich zu viel Verantwortung und machen halt relativ viel. Also zum einen vermittelt die Mutter ihnen immer, dass sie verschiedenste Aufgaben übernehmen müssen, also von klein auf, das wissen sie dann auch schon. Und zum anderen lernt man dann auch die Mutter als gar nicht so immer stark und organisiert kennen. Also die ist auch manchmal in Situationen, wo sie dann verzweifelt ist, wo zum Beispiel dieser Hund wegläuft und wo die Mädchen dann in diese Rolle schlüpfen eigentlich diese Parentifizierung damit erfahren. So sieht man auch zum Beispiel bei der einen Stelle, wo die Kinder dann sich darum kümmern, dass die Post aus dem Briefkasten genommen wird, damit es nicht so aussieht, als würden sie sich nicht um ihre Sachen kümmern, also nicht die Rechnung aus dem Briefkasten holen. Und das sind halt so Momente, wo die Kinder einfach viel zu viel Verantwortung übernehmen müssen. Was ich ganz interessant finde, weil es der Mutter ja eigentlich darum geht, den Kindern Verantwortung zu vermitteln und auch Verantwortung für gesellschaftliche Ungleichheit, aber sie eigentlich selbst für ihre Kinder gar keine Verantwortung übernimmt oder nicht in der Form, in der es eigentlich angemessen wäre.
Mhm.
Ja, zu der Familie gehören ja auch noch zwei Brüder eigentlich, die aber auch dieses Haus verlassen. Also der Vater der Familie verlässt das Haus nach der Trennung. Dann gibt es auch noch zwei Brüder, also der eine zieht aus und den anderen nimmt der Vater auch mit zu sich. Und es bleiben die Mutter und die zwei Mädchen übrig, die zum Teil auch wirklich, wie du sagst, sehr harte körperliche Arbeit verrichten müssen, um zu überleben praktisch. Und ich fand es auch interessant, dass dieser Vater sich in dem Haus einen Raum eingerichtet hatte für sich. Also er hat sich irgendwie anfangs zumindest noch Raum geschaffen, in dem er sich irgendwie verwirklichen konnte. Das hat er dann auch aufgegeben. Wie steht es denn um die Geschlechterverhältnisse in dem Roman? Also es bleiben ja diese Frauen übrig, die auf sich allein gestellt da ja, überleben.
Ja, genau so ist es. Auf jeden Fall liegt das natürlich auch mit, da sind wir irgendwie wieder bei diesem Thema Verantwortung, glaube ich. Der Vater entzieht sich dieser Verantwortung komplett und geht dann einfach weg. Und es ist ja öfter so. Und dann verteilt sich diese Verantwortung halt um und die Kinder übernehmen dann auch bestimmte Aufgaben, die, wo man sagen würde, ja, eigentlich wäre das eine Aufgabe vom Vater. Die Jungs haben ihre Art, damit umzugehen, die auch weniger in der einfach diese Fürsorgerollen übernehmen, die Töchter aber übernehmen. Also das wird da, glaube ich, deutlich, hoffe ich. Und auch, dass die Mutter schon, also man kriegt auch einen kleinen Einblick noch in die Eltern der Mutter, auch schon eine sexistische Erziehung widerfahren ist oder auch schon so erzogen wurde und dass das dann auch weitergegeben wird an die Kinder, wird hoffen, ja, war auf jeden Fall auch ein Aspekt, der da für mich wichtig war.
Das Verhältnis zwischen Stadt und Land ist politisch ja sehr aufgeladen, da haben wir in den letzten Tagen schon sehr viel drüber gehört. Und den Rechtsruck, den es ja gibt, die Gründe dafür sind jetzt ganz unterschiedlich schon, also da gab es unterschiedliche Erklärungsversuche, die wir gehört haben in den letzten Tagen, da will ich gar nicht jetzt näher drauf eingehen, aber es gibt ihn ja, also der ist konstatierbar, der Rechtsruck, und du thematisierst ihn in deinem Buch auch, nämlich ein Beispiel des einen Bruders, also Helge, der sich das Horst-Wessel-Lied hörend irgendwie in seinem Zimmer verschanzt und wahrscheinlich ein AfD-Wähler gewesen wäre, wenn es die AfD damals schon gegeben hätte, ist jetzt mal meine Vermutung.
NPD war das dann, glaube ich, die NPD war das dann damals.
Ja, also was hat seine politische Überzeugung geprägt und warum war es dir auch wichtig, dieses Thema mit in das Buch hineinzunehmen?
Also da, ich weiß es gar nicht, ob man das spürt, dass der Großvater da auch eine Rolle spielt, der ihn so ein bisschen als den ältesten Sohn unter seine Fittiche nimmt und dann mal in den Keller geht und er kommt wieder mit einer Uniform an und kriegt halt diesen Einfluss dort und nach dem Umzug aber auch dann einen rechteren Einfluss auf der Ostseite der Grenze oder der ehemaligen Grenze. Und ich glaube, da spielte auch eine Erfahrung rein, die ich hatte, nämlich also in dieser Grenzregion, wie diese Bewegungen verschmolzen sind. Also, dass es einfach, ich erinnere mich, ich weiß auch gar nicht teilweise, woher ich diese Sachen damals so wusste, aber ich habe es irgendwie einfach gesehen oder gespürt oder gewusst, dass es bei so Partys oder in den Dörfern dann teilweise so Nazis aus dem Westen mit ihren dicken Autos rübergefahren sind und sich mit den Glatzen aus dem Osten getroffen haben, also den eher jüngeren Männern, und dass es da einfach auch diese Einflüsse gab, dass es nicht einfach nur ein Westproblem oder Ostproblem ist, sondern auch ein gemeinsames.
Ja, ich möchte noch einmal kurz auf diese Mutterfigur zurückkommen, weil sie für mich sehr, sehr dominant ist oder prägend ist in dem Roman. Denn nicht nur vor den Tieren, wie wir gehört haben, hat die Ich-Erzählerin Angst, sie hat auch Angst vor ihrer eigenen Mutter und vor allem Angst vor dem Liebesentzug. Also sie hört dann manchmal auf, sich zu beklagen, weil und sie kann auch nicht wirklich dieser Situation entkommen. Ich habe den Roman vor allem als schwierige Mutter-Tochter-Beziehung gelesen. Wie siehst du das? Oder war das so deine Intention?
Die Mutter-Tochter-Beziehung oder ja, spielt also ist ja auf jeden Fall sehr zentral. Also die Mutter und die beiden Töchter und dann auch die Schwestern miteinander. Ja, ich glaube, ich fand es spannend, diese Tochter zu haben, die so ausgeliefert ist dieser Situation und gleichzeitig denkt sie ja auch über ihre Mutter nach und versucht sie so ein bisschen zu verstehen. Und dann fand ich es noch einfach spannend zu erzählen, wie normal diese Welt für die Kinder erstmal ist, weil sie halt das so kennengelernt haben und die Dinge erstmal so hinnehmen und sich einfach wenig beklagen, wenig aufbegehren, sondern mitmachen, weil sie einfach gelernt haben, mitzumachen und gelernt haben, dass diese und jene Arbeiten zu erledigen sind und damit auch dieses Gefüge einfach aufrecht erhalten, in diesem, wie dieses Familiensystem funktioniert, dass sie nicht irgendwo hingehen und sich beschweren, sondern lieber dafür sorgen, dass es niemand erfährt.
Landleben ein Idyll, fragt dieser Abend, und du antwortest mit dem Roman, und also die Antwort, die ich ganz deutlich vernommen habe, ist ein Nein. Wie sehr musstest du denn beim Schreiben darauf achten, dass du das Leben am Land nicht verklärst? Also Erinnerung geht oft einher mit Nostalgie und das Gedächtnis hat auch irgendwie kann auch manipulierend sein. Manchmal musstest du dich in Acht nehmen, irgendwie nicht ein verklärendes Idyll zu schreiben, oder bestand diese Gefahr gar nicht?
Ich glaube nicht. Ich habe jetzt letztens auch einfach wieder angefangen, was anderes zu schreiben. Dann habe ich auch gedacht, ich kann irgendwie keine Idylle und kein Verklären, weil mein Blick vielleicht nicht so funktioniert. Auf jeden Fall nicht, wenn es ums Schreiben geht. Das heißt, ich kann mich schon auch in der Natur entspannen und das Gefühl haben, das fühlt sich jetzt gerade idyllisch an, aber ich hätte einfach kein Interesse daran, das ungebrochen so aufzuschreiben.
Das wird ganz deutlich.
Ja. Ich würde noch gerne auf die Sprache zu sprechen kommen. In der Rezeption wurde dem Buch oft ein sehr nüchterner Tonfall attestiert, der diese beklemmende Atmosphäre auch erzeugt. War das für dich von Anfang an so der Ton? War der von Anfang an da, oder wie hast du die Sprache für diesen Roman gefunden?
Ja, der war relativ schnell da, weil es diese erinnernde Perspektive von Madeleine geworden ist. Ich habe auch darüber nachgedacht, es mehr im Präsens vielleicht aus der Ich-Perspektive zu erzählen. Dann hätte ich aber einfach viel stärker mit dieser Sprache und dem Denken dieser Jugendlichen umgehen müssen. Und das hätte mich dann auch, glaube ich, noch stärker eingeschränkt. Und ich hatte bei Niemand ist bei den Kälbern ja auch diese sehr strenge Ich-Perspektive im Präsens. Und also mir macht es auch Spaß, mit diesen Einschränkungen durch die Perspektive zu arbeiten. Aber ich wollte hier, dann hatte ich das Gefühl, brauche ich ein bisschen mehr Freiheiten, um in diese Geschichte reinzugehen und aber stärker in die Vergangenheit reinzugehen, und hatte auch das Gefühl, dass es eher zu der Figur passt.
Tiere, vor denen man Angst haben muss, ist ja, wie schon erwähnt, ein zweiter Roman. Auch der erste trägt Tiere im Titel. Niemand ist bei den Kälbern, ist 2017 erschienen und, wie Rebecca eingangs auch schon erwähnt hat, auch verfilmt worden. Und auch in diesem ersten Roman begegnen wir einer Figur namens Madeleine. Wie hängen denn diese beiden Bücher zusammen oder hängen sie zusammen, abgesehen davon, dass sie in der gleichen Region spielen?
Ja, die hängen schon zusammen. Ich habe die Madeleine auch deswegen in diesem Buch Madeleine genannt oder sie ihr einfach diesen Namen gelassen, weil die, also ich das damit auch spielen wollte, dass die beiden auch Nachbarinnen sein könnten. Also die, das, da, weil es auf dem Land einfach so viele unterschiedliche Lebensentwürfe gibt. Und ich glaube, ich bin zu oder auch mit darauf gekommen, dieses Buch dann zu schreiben und sie in den Vordergrund zu stellen, weil ich mal im Publikum gefragt wurde, ob ich mich selber in dieses Buch geschrieben hätte, also mit dieser Madeleine, die in diesen ein, zwei Sätzen auftaucht, wenn jemand ist bei den Kälbern. Und dann dachte ich irgendwie, okay, ich nehme die jetzt einfach, die dort in dem ersten Roman schon auftaucht und gebe ihr einen eigenen Roman. Und es gibt immer wieder so kleine, glaube ich, Hints auch dann einfach auf das andere Buch, wo man sich so denken könnte, okay, da ist dann vielleicht Christine ein paar hundert Meter weiter oder so auf dem anderen Hof, die Protagonistin von dem ersten Roman. Mhm.
Der Hund Prinz ist mir auch aufgefallen, der aus dem ersten Roman hier auch im zweiten Roman wieder auftaucht.
Ja.
Genau, und interessant fand ich aber, dass es abgesehen von der Familie nicht wirklich eine Art von Dorfgemeinschaft thematisiert wird. Also es gibt schon Nachbarn, die werden hin und wieder erwähnt und es gibt tatsächlich auch Menschen, die den Kindern helfen, die auch Lebensmittel vorbeibringen. Also es gibt schon eine Art Unterstützung für diese Kinder, die auf sich allein gestellt sind die meiste Zeit, aber so eine wirkliche nachbarliche Gemeinschaft gibt es nicht. War das auch eine bewusste Entscheidung von dir?
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie die jetzt ausgesehen hätte, also, oder ob die dann für diesen Roman so wichtig geworden wäre, wenn es sie so gegeben hätte. Also es tauchen schon Nachbarn auf und die spielen auch eine Rolle, die werden immer mal so erwähnt, wenn es darum geht, Hilfe zu erhalten. Also da finde ich, merkt man schon ein bisschen, dass diese Mutter stärker diesen Kontakt sucht und auch dort angekommen ist in dem Dorf und weiß, wen sie dort anrufen muss. Aber die Höfe sind einfach auch zu weit entfernt. Also es gibt ja dort auch einfach auf dem Land große Unterschiede im Gefühl, je nachdem, wie weitläufig sich die einzelnen Höfe oder Grundstücke aneinander fügen oder zu dem Dorf zusammenfügen. Und da kann man einfach auf dem Land auch dadurch sehr viel so Freiheit haben und verborgene Dinge tun. Also es gibt ja immer diese, man sagt ja immer so schnell, ja, aber auf dem Land, dann wissen alle Nachbarn alles von einem. Und das glaube ich einfach gar nicht, weil dauert auch ganz viel hinter verschlossenen Türen oder in irgendwelchen nicht einsehbaren Gärten passiert, wovon die Nachbarn garantiert nie etwas mitbekommen.
Ja, hast du dich an diesem Thema oder an diesem Schauplatz eher schon jetzt abgearbeitet mit diesen beiden Büchern oder gibt es da noch mehr, dass du darüber erzählen willst? Möchtest du dich literarisch wieder diesem Stoff widmen oder doch auch einen städtischen Schauplatz?
Ich schätze schon, dass das Land immer mal wieder bei mir auftauchen wird, aber ich glaube nicht, dass es jetzt für immer mein einziges Thema bleibt, über das ich schreiben werde, zumal ich jetzt schon seit 20 Jahren in der Stadt lebe. Aber der Ort, an dem man aufwächst oder die Orte, an denen man aufwächst, prägen einen einfach nochmal besonders, weil man dort die Welt zuerst kennenlernt und nochmal am stärksten so die Regeln aufsaugt.
Ja, auch an dich zum Abschluss die Frage nach der eigenen Landlust, nenne ich es mal. Kannst du dir eine Rückkehr nach 20 Jahren für einen längeren Zeitraum aufs Land vorstellen oder nicht mehr?
Ja, relativ schwierig. Also ich glaube, zum einen, wenn ich habe mich ja auch hier im Rahmen dieser Veranstaltung gefragt, was ich eigentlich machen würde, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich mir ein Haus auf dem Land leisten könnte. Vielleicht würde ich dann aufs Land ziehen, aber im Moment fühle ich mich sehr wohl auf der Stadt, in der Stadt und würde da auch erstmal wohnen bleiben. Und es liegt auch mit daran, dass ich es sehr schätze, so Menschen um mich rum zu haben, mit denen ich mich gut verstehe, mit denen ich meine Werte teile und wann immer ich möchte, relativ einfach Zeit verbringen kann.
Also aus einer WG mit Lorena Simmel hier in der Wachau wird nichts vorerst.
Also ich bin total gerne auf dem Land und mich zieht es da auch immer wieder hin, vor allem auch in den Sommermonaten habe ich das Gefühl, ich will einfach ganz viel draußen sein. Und deswegen würde ich es jetzt gar nicht ausschließen, also, aber im Moment ist mein Leben doch eher in der Stadt und ich bin da auch wahnsinnig gerne in Berlin.
Das war Alina Herbing mit Tiere, vor denen man Angst haben muss. Vielen Dank fürs Dabeisein heute Abend. Danke Ihnen fürs Kommen.
Danke.
Alina Herbings Roman Tiere, vor denen man Angst haben muss, ist im Arche Literaturverlag erschienen.
Wir danken dem künstlerischen Leiter der Europäischen Literaturtage, Walter Grond, für die Einladung nach Krems. Stellvertretend für das ganze Team der niederösterreichischen Festivals danken wir Jochen Gruber, der für die Produktion des Festivals zuständig war, und Daniela Freistetter und Lukas Hofmann vom Marketing.
Dem Fotografen und Filmemacher Clemens Schmidbauer, der die Livestreams gemacht hat, danken wir für die kristallklare Tonaufnahme der Veranstaltung. Und euch danken wir wie immer fürs Zuhören. Bis bald bei Auf Buchfühlung.